Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo! Ja, wir sind heute wieder dabei, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Heute mit einem sehr speziellen Gast, auf den ich mich sehr freue. Der Nils ist leider heute nicht dabei, aber dafür habe ich die Jessica Lackner mitgebracht. Herzlich willkommen, Jessie.
Hallo liebe Fatma, ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir bin.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja vor vielen Jahren kennengelernt auf einer Schulung, die mich sehr berührt hat und bewegt hat in den nächsten Jahren. Da ging es um Public Speaking und du bist mir immer in Gedanken geblieben seit dieser Schulung, auch wenn wir uns irgendwann mal dann verloren haben. Und da wollte ich erstmal einfach mal Danke sagen.
Ich danke dir. Ja, das ist der Vorteil von Social Media, dass man sich ja irgendwie doch immer wieder begegnet und man das Gefühl hat, man ist auch so im Leben der anderen und verfolgt die anderen so ein bisschen, auch wenn man zwischendurch mal so auseinandergerissen ist. Aber es hat ja die gute Sache, dass wir wieder zueinander gefunden haben über eine neue Plattform LinkedIn, wo ich dich sofort gesehen habe. Und dann dachte ich, schreibe ich dich einfach mal an, wo ich denke, wow, mega cool, was für eine Energie. Und seitdem sind wir wieder im Gespräch. Und jetzt bin ich hier in deinem Podcast und ich freue mich sehr und sage danke.
Cool, ja, gerne. Ja, schön. Ich würde heute gerne mit dir über ein Thema sprechen, das meine LinkedIn-Community sehr beschäftigt. Das habe ich an der Resonanz verifizieren können. Und da geht es um schlechte Führungskräfte. Jetzt habe ich die steile These aufgestellt, schlechte Führung ist wie Gift, sie tötet den Erfolg. Jetzt habe ich die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass es sehr schwer ist, einen guten Chef zu finden und es noch schwieriger ist, diesem Chef, der schlecht führt, klar zu machen, dass er ein Problem hat. Und mich würde jetzt deine Sichtweise auf diese Dinge interessieren, weil du ja auch mit solchen Menschen arbeitest.
Ja, gearbeitet habe, auch in der Vergangenheit. Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie. Ich bin da reingeboren, für die, die mich nicht kennen, in Berlin, in die Gastronomie, direkt hinterm Tresen groß geworden, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und hatte natürlich eine sehr starke Macherfamilie, sage ich mal, an der Seite, ja. Und bin auch groß geworden später in den Ausbildungen mit Chefs und Chefinnen, aber überwiegend Chefs, muss ich jetzt hier mal ganz klar so sagen, ohne das jetzt zu bewerten. Aber es waren tatsächlich mehr Männer, die in der Vergangenheit geschrien haben, ja, die einfach regelmäßig ihren Emotionen freien Lauf gelassen haben im Alltag. Und was passiert dann natürlich? Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns nicht gesehen, ja, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt und trauen uns dann auch nicht mehr, irgendetwas zu sagen. Deswegen bin ich auch der Meinung, ja, wie du das so schön geschrieben hast, dass die Gift sind, weil sie, wie das Wort Gift ja sagt, für ein toxisches Arbeitsklima sorgen. Und ich persönlich habe diese Erfahrung gemacht und ich möchte jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, es gibt Ausnahmen, aber Fatma und ich reden hier von einer speziellen Klasse der Chefs, die einfach toxisch sind, die narzisstisch veranlagt sind und gute Mitarbeiter und gute Führungskräfte an deren Seite oftmals gar keine Chance haben, etwas zu verändern. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich hatte mich lange auf diesen Weg gemacht, diese Arbeitswelt zu verändern und habe auch feststellen dürfen, dass es natürlich sehr schwer ist. Wo ich mir natürlich heute denke, wenn man sieht, Fachkräftemangel hin oder her, denke ich mir gleich, Jessie, finde den Fehler. Ja, alle klagen über Fachkräftemangel, der Umsatz bricht ein, ändern aber nichts an der Führung. Und ich finde es mega, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
Ja. Ja, es ist ein Thema, was viele Leute bewegt, viele Leute auch einfach betrifft. Und sind wir ehrlich, ich war selber in der Situation in der Vergangenheit, viele Führungskräfte gehabt, die es einfach nicht gebacken bekommen haben, dieses Performance, und im Vertrieb ist das ja extrem, ne? Du musst Performance schaffen, aber du musst den Mensch ja auch für dich gewinnen und bei dir behalten. Und das ist so unglaublich schwierig, weil wir Vertriebler, wir wechseln dann einfach. Und man könnte ja als Führungskraft an sich arbeiten. Und egal auf welcher Ebene.
Ja, absolut kann man, jeder hat die Wahl. Ja, also ich wollte damals nicht zurück ins Familienunternehmen, als ich die Ausbildung gemacht hatte, aber ich hatte dann die Möglichkeit bekommen, ja, eine Gastronomie mit aufzubauen und hatte dann wirklich harte Jahre an der Seite eines schreienden Chefs, wo die Leute weggerannt sind. Ja, und das habe ich über Jahre ertragen. Aber wir haben dann die Wahl, und ich habe mich ganz klar entschieden, wir haben die Wahl, laufe ich jetzt weg, gehe ich, oder probiere ich es, etwas zu verändern. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 40, da war ich 21, ja. In jungen Jahren hat man vielleicht noch mehr Power und Energie, das zu probieren. Ich weiß nicht, ob ich es heute machen würde, kann ich dir jetzt gerade so nicht beantworten. Aber ich habe mich damals dafür entschieden, zu sagen, ich probiere es hier etwas zu verändern. Es muss doch möglich sein, dass Menschen gerne kommen. Es muss doch möglich sein, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo die Menschen sagen, boah, ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als am Sonntag bei 30 Grad bei Jessie in der Friteuse zu stehen. Ja, so. Das war so der Plan. Und wenn du dann aber noch jemanden hast, der die ganze Zeit rumbrüllt, ja, dann gehst du da nicht gerne hin, weil es einfach anstrengend ist. Ja, und Geld hin oder her, da kannst du denen noch so viel Geld geben, doppelt so viel zahlen, die kommen dann nicht. So, das heißt, wie kriegst du aber die Menschen auf einer emotionalen, empathischen Ebene? Ja, ich musste erstmal ein Fundament schaffen, dass die das Gefühl haben, hey, ich komme hier gerne, ich werde hier gesehen, ich werde hier wertgeschätzt, ich werde hier auch mal gelobt. Ja, es wird nicht immer nur das Schlechte gesehen. Und ich habe auch die Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. So, das ist natürlich eine Aufgabe als Führungskraft. Ja, war in dieser Zeit Führungskraft, Geschäftsführerin von diesen Gastronomiebetrieben vor Ort. Und ich weiß, wie hart es ist, wenn von oben immer kommt, der Umsatz muss erhöht werden, wir müssen auf die Zahlen achten, ich muss schauen, dass wir nicht zu hohe Personalkosten haben, ja, dass wenn wenig los ist, dass ich sofort wieder jemanden nach Hause schicke und so solche Sachen. Das war halt zu der Zeit noch so. Und das war halt so dieser Spagat, wo ich mich bewegt habe, wo ich für mich auch echt die Herausforderung hatte, das zu schaffen. Es hat aber funktioniert, das ist die gute Nachricht an der Stelle. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage diese Kraft noch haben, weil es einfach immer mehr Druck von oben kommt.
Ja, das fühle ich ehrlich gesagt, deine Worte. Weil das ist einfach ein Riesenthema. Jetzt ist die Frage, für wen ist es eigentlich schlimmer? Ist es für den, der die Arbeit macht, schlimmer oder für den, der dazwischen sitzt? Weil ich stand auch schon zwischen den Stühlen. Ich war schon, ne, der in den Außendienst gefahren ist, aber auch der Manager war und trotzdem von oben immer wieder Druck bekommen hat. Und das Schreien bekommen ja alle mit. Es ist
Eben.
ja, ne?
Ich glaube, es ist für jeden irgendwo anders schlimm. Ja, also ich glaube nicht, dass es so ganz kalt an manchen Menschen vorbeigeht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, weil insgeheim sind wir irgendwo alle Mensch. Ja, aber es gibt halt welche, die fahren da fährt die Eisenbahn drüber und für den gibt es halt nur einen Satz, das ist Umsatz und alles andere ist unwichtig. Aber wenn man mal ehrlich ist, leidet bei den Menschen ja ganz viel auch im privaten Bereich. Aber es ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, aber wenn die mal ganz ehrlich zu sich selber sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Lebensbereiche erfolgreich laufen. Das heißt, die merken das schon.
Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, woher das rührt? Weil es muss ja irgendeinen Trigger geben in dir, dass du laut wirst oder dass du Druck aufbaust auf andere Leute. Du weißt, also jemand, der schreit und jemand, der Druck aufbaut, dem ist bewusst, was er tut. Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Auch wenn er das manchmal dann in blinder Wut macht, frage ich mich wirklich, woher kommt das? Und also.
Auch da kann ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Exemplare, die ich kennengelernt habe in meiner Vergangenheit, ja,
Exemplare sind.
weiß ich zu 100%iger Sicherheit, dass dieses Verhalten aus deren Vergangenheit kommt, meistens aus der Kindheit. Muster, ja, traumatische Erlebnisse teilweise auch, die sie nicht aufgelöst haben. Und wie gesagt, ich bin jetzt 40, diese Menschen sind ja dann eher so Jahrgang, ich muss direkt mal überlegen, 1950, 51 sind das Babyboomer. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber halt schon ein bisschen älter, ja, die natürlich auch in deren Kindheit viel erfahren haben mit Schreien, mit Krieg, mit ganz vielen traumatischen Erlebnissen, die die ja nicht aufgelöst haben, ohne das jetzt zu entschuldigen. Ja, ich will das gar nicht entschuldigen. Aber was ja eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache ist, und wir sind jetzt ja in einem Zeitalter, wo wir dieses Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass das halt so nicht geht, ja. Die haben das Bewusstsein überhaupt gar nicht. Die haben nur gemerkt, ja, eigentlich will ich das so nicht. Aber sie wissen es nicht besser und geben das genauso weiter, wie sie das selber mal gelernt oder vorgelebt bekommen haben.
Okay.
Und mir wurde ja auch versucht, das so einzureden tatsächlich. Ja, mir wurde immer gesagt, du musst strenger sein. Du musst die Lieferanten anschreien, damit die einen besseren Preis machen. Ja, also mir, ich war halt, du kennst mich, so wie ich jetzt bin, nett, empathisch. Ja. Ich kann auch klar sein und straight sein, aber immer wertschätzend, ja. Und das war halt in vielen Augen immer zu lieb, zu nett. Und dann hieß es oft, nein, du musst so sein und das geht nicht und du musst die Leute mehr beisammenhalten und schrei den Lieferanten an, wenn er noch einmal das macht, dann braucht er nie wieder auf den Hof fahren.
Oh mein Gott.
Und so solche Sachen. Und dann habe ich innerlich gedacht, das kann ich nicht. Aber ich muss das machen. Und dann habe ich es gemacht und habe mich so schlecht gefühlt, Fatma. Ich habe gedacht, nee, das bin nicht ich. Das kann ich nicht. Jeder Mensch ist anders. Und es muss doch möglich sein, dass wir einfach Mensch sein dürfen, so wie wir sind.
Wie lange hast du das mitgemacht, bis du gemerkt hast, nein, das bin ich nicht? Weil erstmal hat man ja das Gefühl, okay, man muss das machen, vielleicht ist das der einzige Weg, ja. Also ich kenne die Situation, ne? Aber wie lange hat das gedauert?
Das hat gedauert, ich kann es dir genau sagen. Ich habe 2006 angefangen im Strand Bad Wannsee in Berlin. Und die ersten Jahre waren echt diese Challenge, weil so Blondie mit 21, was willen die uns jetzt hier sagen, ja? Ich wusste ja nicht, wie Führung geht. Ja, ich habe die Hotelfachschule besucht 5 Jahre, aber da lernst du nicht, wie man mit Menschen umgeht, wie man die führt. Das lernen wir nun mal nicht auf der Schulbank. Und bin halt groß geworden, Klappe halten, nicht fragen, einfach machen. So. Und ich habe das dann gemacht. Ja, so, ich muss direkt überlegen, bis 2009 fing ich an, dass ich dachte, nee, hier läuft grundlegend was völlig falsch. Das geht so überhaupt gar nicht. Ich war mehrfach krank. Ich lag mehrfach heulend am Boden. Also ich hatte sämtliche Krankheiten in diesen Jahren und habe dann einmal das Handtuch geschmissen 2011, wo ich dann auch gesagt habe, hey, mal weißt du was, mach deinen Scheiß hier alleine. Ich mache da nicht mehr mit. Ich drehe mich und wende, wie ich mich will. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht mehr. Ja, dann war ich mal kurz ein paar Monate weg, bis dann der Anruf kam, kannst du nicht wiederkommen? Ich so, ja, kann ich, wenn du nicht mehr kommst. Ich hatte
Schöne
ja nichts
Antwort.
Zu verlieren. Mir war es egal. Ich muss ja nicht zurückkommen, so ungefähr.
Ja.
Und dann war es aber okay. Du kannst kommen. Ich komme nicht mehr. Du kannst schalten und walten, wie du willst. Und ab diesem Tag an, 2011, 2012, habe ich dann alles so geführt, wie ich es gefühlt habe, ja, wie man Menschen führt. War das immer der leichtere Weg? Nein, weil das war total zeitintensiv.
Ja.
Ja, und ich durfte mich mit den Menschen beschäftigen. Ich durfte die fragen, hey, was brauchst du denn, um dich entwickeln zu können? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Ja, und das war natürlich voll anstrengend, wenn du da 30, 40, 50 Leute hast. Jeder hat irgendwelche anderen Befindlichkeiten und Wünsche.
Okay.
Aber wenn du das erstmal weißt und ehrliches Interesse zeigst bei den Menschen und da wirklich mal rein investierst, kriegst du das halt mehrfach wieder zurück. Und das Coole ist ja, dass die sich so schnell entwickeln konnten. Und gerade junge Menschen, auch Generation Z, ja, die wachsen ja über sich hinaus, wenn die etwas erreicht haben in kurzer Zeit. Und wenn du dann sagst, hey, zeig das doch jetzt mal einer anderen Person, die jetzt nachrückt, dann wächst halt da das Ego bei denen noch mal mehr. Ja, und das war dann so ein bisschen diese Strategie dahinter. Und habe dann 2015 nochmal ein neues Restaurant aufgemacht, wo ich dann Gleiches probiert habe, weil ich wissen wollte, okay, diesen Führungsansatz, den ich da jetzt umgesetzt habe, Menschen zu begeistern. Ja, ich habe es ja dann geschafft, dass ich mir einen Pool aufbauen konnte von 50 Leuten, von die ich mir aussuchen konnte. Das heißt, ich brauchte nicht mehr betteln, kannst du bitte noch mal kommen, kannst du noch 3 Freunde mitbringen, sondern ich hatte einfach genug, die ich fragen konnte. Das war mega cool, weil nur dadurch konnte ich dann auch noch mal ein neues Restaurant aufbauen, wo ich Gleiches ausprobiert habe, worüber ich dann auch ein Buch geschrieben habe, weil mein Ansatz ist immer so, ich kann ja nicht anderen Menschen was erklären, beibringen, wenn ich es selber nicht gemeistert habe. Ja. Könnte ich schon, aber das entspricht halt nicht meinen Werten.
Das verstehe ich.
Genau. Und diese Frage, da auch nochmal zurückzukommen, wie fühlt sich dann dieser Chef? Ja. Und das ist das Coole an der Sache, wenn wir mutig genug sind, klare Grenzen zu setzen, wenn wir mutig genug sind, auch mal Haltung zu zeigen, zu sagen, okay, dann halt mach ohne mich weiter. Ja. Oder du probierst es halt zu sagen, ich weiß, dass ich es schaffe, ich verändere jetzt etwas, damit die Person dann sieht, ja, so funktioniert es ja noch viel besser. Und wenn du dann die Seiten wechselst und die Person dich fragt, wie hast du es gemacht? Das ist dann natürlich cool.
Das ist schon cool. Ja, ist auch ein Kompliment. Muss ehrlicherweise sagen, ich wurde häufiger, also ich hatte oft diese Situation und ich wurde häufig gekündigt, weil ich dann gekämpft habe. Also und ich kämpfe dann wie ein Löwe, stehe ich dann da und kämpfe richtig für mein Team, weil sie mir wichtig sind, weil ich habe, ne, einen ähnlichen Führungsstil. Und wurde dann quasi gekündigt. Und das ist ja dann immer ein Signal an das Team, wenn du dich nicht fügst, dann wirst du gegangen. Und das halte ich für sehr gefährlich und sehr, sehr schwierig.
Ja.
Weil das bedeutet ja auch, ich darf meine Meinung nicht äußern.
Du darfst deine Meinung nicht äußern und alles, was du nicht änderst, akzeptierst du. Das war halt auch immer nochmal so ein Satz, der bei mir immer mitschwingt. Wir haben immer die Wahl, es zu verändern.
Stimmt.
Und wenn ich es aber nicht tue, dann akzeptiere ich den Zustand, der gerade da ist.
Ja, stimmt. Und wenn man nicht bereit ist, das zu verändern, dann kommt es entweder von außen oder es kommt mit der Zeit.
Genau.
Ich finde es halt nur sehr schade, weil ich glaube, dass in der psychologischen Gesundheit der Mitarbeiter, der Chef eine große Rolle spielt.
Auf jeden Fall.
Und das spreche ich aus Erfahrung. Mir wurde ja beigebracht von den alten weißen Männern, dass ich mich verstellen soll. Und verstellen im Sinne von, informier dich über Fußball und dann zieh dir einen schwarzen Anzug an und fahr zum Kunden raus. Und also ne, wirklich, die haben mich quasi, ne, in einen Anzug gepackt, haben mir ein Auto gegeben und gesagt, fahr jetzt raus und sei wie alle anderen. Und ich war ganz jung, ne, ich war 20. Ich hatte keinen Plan. Ich kannte nur Spedition und Logistik und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Also habe ich auf die gehört. Und irgendwann habe ich angefangen, Panikattacken zu bekommen. Und ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Ich habe es einfach quasi, ne, zugelassen. Im Geschäftsleben hat man das bei mir nicht gemerkt. Das hat sich dann immer nach der Arbeit breit gemacht. Und mit den Jahren, in denen ich quasi dann, ne, selbst entschieden habe, okay, ich gehe in die Behandlung, lerne ein bisschen was darüber, habe ich verstanden, dass ich immer, wenn ich gegen mich gearbeitet habe und gegen das, was eigentlich mein Bauchgefühl sagt, kam es hoch. Jedes einzelne Mal. Und ich glaube, es ist so gefährlich für unsere Mitarbeiter. Und ich verstehe manchmal den Frust, wenn eine Entscheidung einem nicht gefällt. Ja, aber das ist eher Standard. Ne? Da muss man halt ein bisschen besser aufklären. Aber dass Mitarbeiter kaputt gehen wegen dem Chef, das könnte ich mir als Führungskraft niemals verzeihen.
Eben. Und das konnte ich mir auch nicht verzeihen und habe mich dann immer vor die gestellt. Also ich war dann immer dieser Puffer zwischen Mitarbeiter und der Chef von oben. Und das gab tatsächlich mal eine Situation von einem meiner Lieblingsmitarbeiter, der leider schon nicht mehr unter uns ist. Ja. Der hat dann auch gesagt, Jessie, wenn das noch einmal passiert, bin ich weg. Also habe ich alles dafür getan, dass das nie wieder passiert, dass ich das abkriege.
Ja.
Und ich konnte damit eine gewisse Zeit umgehen, ja, vor allem bis es dann halt läuft und mein Ziel, was ich vorhatte, auch so funktioniert hat. Aber es ist natürlich ein Riesenspagat gewesen, weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde. Aber ich wollte halt echt wissen, geht es auch anders, weil ich ja, wie gesagt, so groß geworden bin mit diesem Führungsstil. Ja, und ich habe damals schon gemerkt, die Zeit ist einfach vorbei. Ja, selbst meine Oma hat immer gesagt, Jessie, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Und natürlich gibt es die heute immer noch, diese Chefs, die es einfach nicht merken. Ja, die sind einfach vollkommen sinnbefreit. Die merken das überhaupt nicht. Die kannst du aber auch nicht verändern. Ich glaube aber, was diese Chefs und diese Unternehmen heutzutage brauchen, sind männliche und weibliche Führungskräfte. Also ich glaube nicht, ja, dass es jetzt nur männlich gilt und nur weiblich, weil, und da geht es nämlich genau um dieses Thema Verbiegen. Ich habe auch keine Lust, mich zu verbiegen. Ja, Fußball interessiert mich so viel, als würde jetzt in China ein Sack Reis umfallen. Ja, das ist so das allerletzte, selbst Fußball-WM interessiert mich nicht. Und aber es ist halt so, mich interessiert es einfach nicht. Muss ich mich da verbiegen? Nein. Ja, ich habe 1000 andere Dinge, die mich interessieren. Jetzt nur mal so als Beispiel, ja. Und gerade wenn wir viele Mitarbeiter haben, ja, bis zu Spitzenzeiten hatte ich dann 150. Und ich kann mich ja gar nicht auf alle Themen einstellen. Ich hätte mir so gerne jemand an meiner Seite gewünscht, der so diesen männlichen Part übernimmt. Und da finde ich, sollten wir bei der Einstellung oder bei der Veränderung, ja, ganz genau überlegen, habe ich denn ein Führungsteam, ja, was wirklich beide Sachen abdeckt. Ja, wer hat wo welche Stärken? Und weiblich kann auch, es gibt auch Männer, die den weiblichen Teil haben. Ja, es gibt halt auch Frauen, die sind mir sehr männerdominant, ist auch okay. Ja, aber ich persönlich finde, gerade in dieser heutigen Zeit brauchen wir einfach ein Führungsteam mit männlicher und weiblicher Energie.
Was die Herausforderung in dem Fall ist, und das weiß ich aus der Vergangenheit, zumindest im Sales, also du glaubst nicht, ich hatte, glaube ich, weiß nicht, ich glaube in den letzten Jahren hatte ich immer im Laufe des Jahres 11, 12 Stellen offen. Und die Quote an Frauen, die sich beworben haben, das war miserabel. Das war nicht schlecht. Das war noch weit drunter. Und dann ist das eine total große Herausforderung, die Frauen zu finden, die sagen, ja, ich möchte ein Sales-Team führen.
Ja, aber vielleicht genau ist das deswegen. Weil ich kenne mich mit Sales-Teams nicht aus. Ja, ich weiß, was es ist. Und ich weiß auch grob, was ihr macht. Ja, auch von meinen Kunden her, die Sales machen, weiß ich auch, was die machen grob. Aber ich weiß es nicht im Detail, weil ich da noch nie gearbeitet habe. So, ja. Aber wenn ich daran denke, und auch so, wie ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht so, boah, die hat aber ganz schön dickes Fell, ja, dass die sich so in dieser Männerdomäne, dass sie das da so schafft. Das war so auch mein erster Gedanke. Und immer wieder denke ich so, boah, da musst du echt ein dickes Fell haben. Voll mutig, so sehe ich das. Ja, aber Fatma sitzt da und du wirkst dadurch für mich ja total stark, weil ich halt auch weiß, wie es ist, dass du dich da beweisen musst oder musstest in dieser Männerwelt. Ja, und deswegen, ich meine, welche Frau hat darauf Lust?
Keine. Also ich kann das sogar verstehen, dass sie keine Lust drauf haben.
Und deswegen braucht es einen Wertewandel an der Stelle, finde ich persönlich, ja, wo wir einfach da mehr auch zeigen, okay, Frauen sind hier genauso herzlich willkommen, wo es auch einen weichen Teil gibt. Und nicht dieses knallharte, wir boxen jetzt hier alles durch und Sales. Es gibt hier nur einen Satz des Umsatzes, alles andere ist egal. Ja, genau. Hast du Kopfschmerzen mehr? So interessiert dir niemanden, hast du deine Tage, ja, wen interessiert's?
Stell dich mal nicht so an,
aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich meinen ersten Zyklustag habe und ich soll ein Verkaufsgespräch führen, ja, geht gar nicht.
Ja.
Geht nicht. Das ist.
Ja, uns wurde das antrainiert, einfach zu machen. Und das ist so. Mir wird das gerade auch bewusst, dass das einfach total unattraktiv für uns ist, Frauen eigentlich. Ich komme aus einer Männerdomäne, weil ich komme aus der Logistik. Das heißt, mein Fell ist da schon, ne? ordentlich gewachsen. Aber im Sales ist es ja so, es zählt nichts außer Umsatz. Und da ist der Mensch erstmal egal. Nicht bei allen natürlich, ne, keine Frage. Und die Frauen, die unterwegs sind, da bin ich auch voll happy drüber, ne, dass die wirklich auf ein bisschen mehr schauen als nur auf Umsatz. Aber es ist trotzdem mega traurig, dass wir uns A, immer noch beweisen müssen. Das finde ich total lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Und B, habe ich eine Sache gelernt. Wie habe ich so schön, das habe ich glaube ich auch auf LinkedIn mal gepostet, warum Männer nur reagieren können und Frauen immer überreagieren. Ja. Das ist halt etwas, das ist, also die Sales-Abteilung ist immer ein Punkt, wo du denkst, okay, du hast immer Reibung mit einem Mann und der wird dir immer mit irgendwelchen Klischees um die Ecke kommen. Mhm. Das ist etwas, was mich extrem nervt. Bei mir macht es niemand mehr. Aber ich habe mittlerweile halt auch ein Standing und ich musste mir das hart erarbeiten. Und ich finde, das, was ich mir erarbeitet habe, hätte ich mir auch durch 50% dieses ganzen Dramas erarbeiten können.
Ja, und die Frauen heutzutage, die das vielleicht machen wollen würden, haben halt darauf keine Lust mehr. Hm. Und die ganzen Mitarbeiter weltweit, ja, die haben halt auf bestimmte Dinge einfach keine Lust mehr. Auf toxisches Arbeitsklima wollen die nicht, auf schlechte Chefs oder Chefinnen, ja, gibt's ja auch, wollen die nicht. Und die Menschen überlegen sich einfach wirklich auch von ihren Werten her, wo will ich hin, ja? Und Geld ist nicht immer die Hauptmotivation, aber das haben halt ganz viele noch nicht verstanden. Geld ist wichtig, das brauchen wir auch, ja. Aber die Menschen wollen einfach auch erstens gut behandelt werden, sich wohlfühlen, sie möchten sich weiterentwickeln und auch gehört werden und nicht schlecht behandelt werden. Ja. Das haben halt einfach viele noch nicht verstanden. Und deswegen finde ich persönlich das Thema Sichtbarkeit ja so wichtig, dass sich die Menschen mal laut machen, die Führungskräfte mal laut machen, die Chefs mal laut machen, sich mal wirklich authentisch vor der Kamera zeigen, wie sie sind vom Charakter her. Damit die Leute sich mal ein Bild machen können. Weil wenn man das so sich vorstellt, wenn wir das bei dem Beispiel jetzt mal bleiben, ja, ihr sucht Frauen im Sales, so, dann wird halt irgendeine Stelle ausgeschrieben von irgendeiner Firma. Die Frau sieht ja nur die Firma und vielleicht die Webseite, die sehr männlich auch wahrscheinlich sein wird, ja, und denkt sich gleich, nee, darauf habe ich keine Lust.
Ja.
Die schauen, auf Social Media sieht man ja nur Posts und Sachen, die an die Kunden adressiert sind, aber nie an die Mitarbeiter. Das heißt, diese Person, diese Frau möglicherweise, ja, die genau richtig wäre für das Unternehmen, hat ja gar keine Chance, die Menschen dahinter kennenzulernen.
Ja.
Und das ist so traurig, finde ich.
Aber deshalb ist es ja so wichtig für Unternehmen, dass sie auch einfach mal ihre Mitarbeiter posten, Videos machen mit denen. Also weil die Kanäle, die jetzt auf Social Media jetzt, wenn wir über TikTok und Instagram reden und mal LinkedIn ausklammern, wobei man eigentlich auf LinkedIn das machen sollte, einfach mal Videos von seinen Mitarbeitern posten und einfach präsent sein. Weil das habe ich jetzt gemerkt, ich war ja im letzten Jahr auch aktiv bei LinkedIn und bei einem Unternehmen angestellt. Und es hat einen Effekt gehabt, dass Bewerber reingekommen sind und geschrieben haben, ja, ich habe mich beworben, weil ich Fatmas Profil gesehen habe. Ja. Und das ist ja so viel wert.
Ja, oder was du sagst, wenn die Führungskräfte und wenn sie auf LinkedIn öfter einfach nur präsent sind und darüber schreiben, ich hatte heute Beispiel ein Mitarbeitergespräch, ja, könnte ja so eine Führungskraft männlich mal schreiben, jetzt nur mal ein ganz überspitztes Thema, ich hatte heute mit einer Kollegin ein Mitarbeitergespräch, ja, und ihr ging es halt gar nicht gut, ich habe mir aber die Zeit genommen für sie und eigentlich hätten wir noch einen großen Auftrag zu pitchen, zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt wieder mal zurückgeht auf dieses Zyklusthema und wir genau wissen als Frauen, dass es ganz schlechter Tag ist, um irgendein Verkaufsgespräch zu führen. Ja, stell dir vor, dieser Chef schreibt darüber und sagt auch noch, okay, ich setze jemand anderen dafür ein, jetzt nur als Beispiel, ja, dafür. Und diese Frau darf an diesem Tag sich einfach mal erholen, einfach gesagt, und kann aber in ihrer Hochzeit, ja, wo wir Eisprung herum, da können wir Bäume ausreißen, da können wir 20 Stunden am Tag arbeiten. Ja, da schaffen wir so jeden Pitch so ungefähr. Und wenn man das danach planen würde und diese Führungskraft das auch noch schreibt, ja, wird es definitiv irgendwo eine Frau geben, die das liest und sich denkt, boah, geil, so einen Chef hätte ich ja auch gern. Und es geht immer nur darum, dass wir auslösen, will ich auch.
Ja, genau.
Weil es gibt so viele, die unglücklich sind in ihrem aktuellen Job, die stille Mitleser sind. Und wenn da aber mal jemand authentisch rausgeht und teilt, was hatten wir für ein Gespräch heute, worum ging es überhaupt in dem Gespräch und was war die Lösung, dann denkt sich die Person, boah, voll cool, ich hätte auch gern so einen Chef. Und die liest es dann 3-5 Mal und zack, hat die da gekündigt, da angefangen. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist einfach, ne?
Die Frage ist halt, wie integriert man das Thema Frau und Sales, wenn die Saleswelt aus Konkurrenz besteht? Weil innerhalb eines Unternehmens, wir müssen da gar nicht nach draußen gehen, hast du 20 Sales-Mitarbeiter, die ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, die knallen sich da ständig weg, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Dabei haben sie verschiedene Regionen, verschiedene Industries, also wirklich alles getrennt und trotzdem konkurrieren die extrem, weil jeder der Beste sein möchte. Und das macht es natürlich schwer zu sagen, okay, Fatma kann heute das Gespräch führen, Jesse, du kannst dich mal ausruhen, weißt du, was ich meine? Einfach mal kollegial zu sein, ist ja, das gehört ja zu einem Team dazu eigentlich.
Eigentlich, genau. Das ist halt so das Thema, welche Werte werden vorgelebt. Und wenn halt die Anerkennung und die Wertschätzung nur über Leistung geht, dann wollen die halt mehr Leistung geben. Es ist ja wie in einer Kindheit, ja, es gibt ja Eltern immer noch, die Kinder auf Leistung erziehen. Finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Ja, das ist für mich so, dass echt, wenn ich das sehe, da kriege ich die Vollkrise, wenn ich solche Mütter sehe und solche Kinder, dass die Kinder dann alles perfekt machen wollen, weil sie Angst haben, wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie von den Eltern keine Liebe.
Ja, das ist richtig traurig.
Und meine Tochter ist jetzt 6, ja, die Paulina, die fragt mich dann, die kommt jetzt im September in die Schule. Und die hat dann manchmal, weil die schaut dann ab und zu mal so einen Film, es gibt so auf YouTube so kleine Playmobil-Filme, das ist so ein bisschen Zeitlupe, wird dann so erzählt, darf sie auch nicht mehr so schauen so oft, weil die halt nicht so tolle Sachen da sagen. Jedenfalls erzählen die da in diesem YouTube-Video, dass wenn man dann in der Schule irgendwie was falsch macht, so ungefähr, dann ist das schlecht und dann wird das irgendwie negativ bewertet, so nach dem Motto.
Okay.
Und dann hat sie mich gefragt, Mama, was ist denn aber, wenn ich in der Schule was falsch mache? So. Ja, weil sie hatte dann dadurch halt Angst, ohne dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass dann etwas passiert. Und das ist nämlich, finde ich meine, wir sind ja auch irgendwo ein bisschen so groß geworden. Und gerade in der Sales-Welt nehme ich das ganz stark wahr, dass es halt alles nur nach Leistung bemessen wird. Und du musst ganz viel leisten und die Beste sein oder der Beste sein, mit den Umsatz einfahren. Ja, du hast mehr Geld auf dem Konto, toll. Sind die dadurch glücklicher? Nein. Aber sie machen das nur, um gesehen zu werden in der Firma.
Hm. Sie haben halt das falsche Motiv, ne? Ja, ja, genau. Sie haben halt das völlig falsche Motiv. Und man kommt dann in diesen Zirkel mit rein und will dann einfach mitspielen. Und das ist ja der große Fehler. Aber zurück mal zu deiner Tochter. Ich habe mich nämlich gerade an etwas erinnert, was meine Schulzeit betrifft. Ich wurde ein bisschen anders erzogen. Mein Papa, ich durfte halt machen, was ich wollte. Und ich war dann auch so, wie ich halt bin. Und in meinem erste Klassezeugnis nach 6 Monaten Schule stand drin, verweigert die Mitarbeit bei Kritik. Meine Mutter hat mir vor ungefähr 2 Jahren dieses Zeugnis vorgelegt und hat es rausgekramt und mir geschickt. Und mir ist der Satz natürlich sofort aufgefallen und ihr auch, sonst hätte sie es mir nicht geschickt. Und meine erste Frage war, ich habe dann meine Eltern angerufen, meine erste Frage war, war es Kritik oder wollte sie, dass ich was tue, was ich nicht wollte? Und das beschäftigt mich, ehrlich gesagt, immer noch, weil wir verlangen von unseren Mitarbeitern Dinge, die sie nicht tun wollen. Und ich rede jetzt nicht über deren Basic-Aufgaben, sondern zusätzliche Dinge.
Ja.
Weil für mich ist es wichtig, dass mein Mitarbeiter Freude an seinem Job hat. Ich mag nicht Mitarbeiter einstellen im Sales, die nicht diesen Job aus Liebe machen. Wenn dein Motiv Geld ist, hast du sowieso schon ein anderes Problem. Aus meiner Perspektive. Also ja. Das beschäftigt mich schon, ehrlich gesagt, immer noch, weil wir verlangen immer, dass Menschen sich verstellen. Dabei ist es doch voll schön, wenn sie einfach mal echt sind. Weil dann lernt man sie ja wirklich
kennen. Aber nicht gelernt, echt zu sein. Und deswegen brauchen wir Führungskräfte, die da mehr reingehen, auch ins Coaching. Ja, deswegen brauchen wir, finde ich, cool wäre es, wenn man 2 hat, ja, weil man kann sich ja nicht um alles kümmern. Man braucht immer so den weiblichen, den männlichen Part. Aber deswegen, genau deshalb brauchen wir ja Führungskräfte, die sich wirklich mal wieder um die Menschen kümmern. Und fragen, was brauchst du denn? Ja, du glaubst gar nicht, wie viel Zeit ich investiert habe in Mitarbeitergespräche. Die wissen ja manchmal gar nicht, was die für Potenzial haben. Das ist ja das Spannende, weil sie es oft nicht gelernt haben. Ja, und manche wissen auch nicht, ja, was ist denn mein Motiv?
Ja.
Dann sagen die halt Geld, weil die nichts anderes kennen. Wir gehen arbeiten, um Geld verdienen.
Ja, genau.
So, aber warum gehe ich denn noch arbeiten? Die kennen es ja nicht.
Ja, das ist ein erlerntes Verhalten, ne? Schon spannend, ehrlich gesagt, das Thema. Ich muss sagen, ich habe einen Mitarbeiter gehabt, da musste ich den Manager kündigen und er war mir dann quasi direkt unterstellt, weil dann war die Ebene weg. Und Die waren sehr dicke miteinander, haben jahrelang zusammengearbeitet und der war super skeptisch. Was ich an ihm mega fand, der hat es mir direkt gesagt. Der hat gesagt, ich bin unsicher und ich weiß nicht, ob ich dir vertraue und. Und ich habe ihm nur einen Satz gesagt, habe ich gesagt, schau einfach auf die nächsten Wochen. Ich werde dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Und ich werde dich nicht anders behandeln als ja, ne?
Ja.
Du musst einfach nur, ne, anwesend sein und ich sorge dafür, dass, ne, dass du A, das bekommst, was du verdienst und dass du auch Support bekommst. Und mittlerweile bin ich mit dem Mitarbeiter sogar privat, weil es einfach so gut harmoniert hat. Und es ist sehr einfach, an mehr zu denken als nur an Umsatz. Vielleicht denkst du auch einfach mal, okay, hey, Jessie ist meine Mitarbeiterin und die Paulina hat morgen Geburtstag. Und dann könnte man mir ja eine Kleinigkeit kaufen. Es ist so einfach. Und es ist, kostet ja noch nicht mal die Welt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein schönes Tütchen, ein bisschen Konfetti und ein paar Spangen in Rosa, weißt du? Das Leben ist sehr einfach, aber niemand denkt daran. Und ich finde es halt sehr traurig, weil ich durfte diese Erfahrung nicht machen. Und ich sag dir ganz ehrlich, all over meiner Karriere waren es nicht die Männer, die schlecht zu mir waren. Also klar, die waren auch scheiße, um sehr ehrlich zu sein, aber die Frauen waren beschissener. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich ein schönes Thema für eine
Absolut.
andere Folge, dass man einfach mal in dieses Thema reingeht. Warum sind Frauen zu Frauen immer so, wie sie sind? Also.
Ja, weil sie sich genauso beweisen wollen und da noch weniger an die geglaubt wird oftmals. Und die so viel ja auch stemmen müssen, ja, und die dann denken, okay, jetzt muss ich irgendwie Beruf auch noch irgendwie auf die Beine kriegen, bin vielleicht alleinerziehend, ja, oder ich weiß auch nicht, habe vielleicht einen Mann, von dem will ich mich eigentlich trennen, ja, aber ich muss mehr Geld verdienen und deswegen muss ich mir jetzt den Auftrag holen, ja, also da spielen ja dann auch so viele Dinge zusammen, ohne jetzt das Verhalten in den Schutz zu nehmen. Ich kann es nur ein bisschen nachvollziehen und empfinden, wie die dann halt manchmal denken. Und jeder ist ja irgendwo dann auch immer egoistisch. Und wenn wir dann keine anderen Fragen stellen, dann passieren halt so ein Ausmaß, dass sich so viele Mitarbeiter einfach nicht mehr wohlfühlen. Und ich finde, und das mache ich immer an meinen Workshops, merke ich das ganz schnell, wo auch immer das gleiche Thema kommt, ja. Und ich bin jetzt nicht in Sales unterwegs, sehr viel auch in Hotellerie unterwegs gewesen, wo aber ähnliches Thema immer wieder hochkommt. Wo wir feststellen, dass das Problem jetzt nicht Motivation ist oder irgendwelche Skills, die fehlen, sondern das Thema ist immer Kommunikation. Wir nehmen uns keine Zeit, um zu sprechen und andere Fragen zu stellen. Und da, für alle, die zuhören, die Führungskraft sind, empfehle ich einfach mal, also mal ein Meeting zu machen mit den Führungsteams, ja, und euch mal gegenseitig auch andere Fragen zu stellen, um mal wieder zu reflektieren. Weil es geht immer nur darum, höher, schneller, weiter, wer ist besser, wer hat mehr Leistung, aber auch mal zu fragen, okay, wann waren denn deine Mitarbeiter gerade das letzte Mal glücklich? Wann war denn dein Team hat gut performt? Waren die da gut drauf? Ja, und vor allem, warst du dann auch Vorbild in diesen Situationen? Sich selbst mal zu reflektieren, wann bin ich wirklich selber Vorbild? Oder gehe ich irgendwie vor, was überhaupt nicht nach meinen Werten entspricht? Geht jetzt ein bisschen tief, ja, mit dem Blick auf die Zeit, I know,
Ich
aber
wollte gerade sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich will eigentlich gar nichts mehr hinzufügen,
das
weil es
würde ich
echt
gerne
schön
einfach
war.
jedem mal mitgeben, sich mal Zeit zu nehmen, andere Fragen zu stellen, ohne jemanden zu bewerten und auch den anderen gegenüber mal die Erlaubnis zu geben, dass die Person dir mal die Fragen stellen darf.
Ja, wunderschönes Schlusswort, kann ich nur sagen. Also ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden, wenn ich ehrlich bin. Das war richtig cool. Intensives Thema. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Danke für deine Einblicke. Ja,
Danke dir.
es wird mich bestimmt noch ein bisschen beschäftigen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Danke.